Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast war mal ganz oben einer der erfolgreichsten und bekanntesten Manager Deutschlands. Er verdiente Millionen, er wurde bewundert. Den Bertelsmann-Konzern führte er an die Weltspitze. Danach sollte er Karstadt Quelle aus der Krise holen. Tausende Arbeitsplätze gingen damals verloren und kurz nach seinem Abschied dort war der Konzern pleite. Kaum ein Manager ist so tief gestürzt wie er. Er landete im Gefängnis wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Inzwischen ist er wieder ein freier Mann und heute ein anderer Mensch, sagt er. Auf den bin ich sehr gespannt. Herzlich willkommen, Thomas Middelhoff.
Schönen guten Morgen.
Ihr neues Leben ist jetzt noch keine 2 Monate alt. Wie fühlt es sich gerade an?
Och, es fühlt sich noch immer ein wenig fremd an, wenn man längere Zeit fremdbestimmt in einem Gefängnis gelebt hat, auch wenn man Freigänger war. Da gewöhnt man sich sehr schnell an, dass man bestimmte Regeln einhält, auf Kommandos sich bewegt. Also zum Beispiel war es für mich in der Anfangsphase so, dass ich erstmal wieder lernen musste, eigenständig die Tür aufzumachen. Weil sonst stand man ja da immer und wartete darauf, dass ein JVA-Beamter die Tür öffnete. Und auch die Tatsache, dass man die Zeit eigenständig frei einteilen kann, ist sehr überraschend. Und vor allen Dingen, dass man sich frei entweder motorisiert oder mit dem Flugzeug wieder bewegen kann.
Ich hätte gedacht, Sie sagen, das Tollste ist, endlich wieder im eigenen Bett zu schlafen.
Nö, das eigentlich nicht so sehr. Die Gefängnisbetten sind schlecht, das kann ich bestätigen. Und ich habe ja einen ziemlich schweren Harzeingriff gehabt während meiner Haftzeit. Da wurde mir dann immerhin eine Sondermatratze genehmigt, weil mein ganzer Brustkorb ja geöffnet war wegen der Herzoperation und dass ich ein bisschen komfortabler liegen kann.
Also man muss halt alles genehmigen lassen. Man kann nicht einfach eine neue Matratze kaufen.
Nee, überhaupt nicht. Also und vor allen Dingen müssen die schriftliche Anträge stellen. Also ob sie jetzt zusätzlich Toilettenpapier brauchen oder ob sie Briefpapier brauchen oder ob sie einen Stift brauchen. Sie müssen also immer schriftliche Anforderungsscheine ausfüllen. Ich habe mich halt immer gewundert und habe gedacht, wenn jetzt hier ein türkischer Staatsbürger ist oder ein Rumäne oder irgendjemand, der überhaupt gar nicht der deutschen Sprache mächtig ist, es gibt ja auch einige Analphabeten im Gefängnis, also wie können die sich überhaupt in einem solchen Umfeld bewegen?
Das Gefängnis hat Thomas Middelhoff verändert, sagt er, über sein Leben, die Zeit hinter Gittern, die Zustände im deutschen Strafvollzug und was er aus all dem gelernt hat. Darüber reden wir bis 12.
HR1 Genau meins.
Der 14. November 2014 war ein Wendepunkt im Leben des Thomas Middelhoff. Das beschreibt er in seiner Autobiografie sehr eindrücklich. Am Morgen vor der Urteilsbegründung hat er noch mit seiner Familie gefrühstückt. Abends wollten sie gemeinsam den erwarteten Freispruch feiern. Auf dem Weg ins Gericht klärte er mit seiner Sekretärin noch die weiteren Termine des Tages. Ja, und dann sagte der Richter am Landgericht Essen im Namen des Volkes 3 Jahre Haft wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Wie lange hat es gedauert, bis Sie die Tragweite dieses Satzes verstanden haben?
Also ich glaube, ich war minutenlang paralysiert, weil ich mit einem solchen Ergebnis überhaupt nicht gerechnet habe. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass die Kammer, vor allen Dingen Chefin dieser Strafkammer, dass die noch so eine ganz verspannte Körpersprache hatten. Und da wurde mir auf einmal intuitiv klar, hier ist noch mehr, was heute verhandelt wird und was nicht gut ist für mich. Und kurze Zeit später, nach der frei vorgetragenen, weitestgehend Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters, ja, dann ging das übergangslos, dass er sagte, ja, und jetzt habe ich einen Haftbefehl zu verlesen. Ich bitte, den Saal zu räumen.
Das war ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.
Also das Gericht hat argumentiert, der erste Wohnsitz ist in Frankreich. Der war damals in Saint-Tropez zusammen mit meiner Frau. Und vor dem Hintergrund würde doch die Gefahr bestehen, dass ich mich ins Ausland absetze. Was schon ein bisschen überraschende Argumentation ist vor dem Hintergrund, dass wir doch eine Europäische Union haben und freie Wohnsitzwahl.
Während der Urteilsbegründung hat der Richter gesagt, dass Sie vor Gericht nicht ehrlich gewesen seien.
Ja, das hat mich sehr betroffen gemacht. Also ich glaube, der Richter und ich haben so aneinander vorbei kommuniziert. Vielleicht hatte er auch ein bisschen voreingenommene Position aufgrund der Medienberichterstattung, die ja nicht immer nur positiv für mich war, um es mal freundlich auszudrücken. Ja. Man könnte auch sagen, dass es da Kampagnen gegen mich gab. Und das hat mich zutiefst getroffen, dass er gesagt hat, ich wäre ihm, der Kammer gegenüber und auch mir selber gegenüber nicht ehrlich gewesen, weil ich genau das andere Verständnis hatte und auch heute noch habe.
Andere haben gesagt, sie seien arrogant vor Gericht aufgetreten, hätten den Ernst der Lage, Frau Lotter, Selbstbewusstsein nicht erkannt. Wie sehen Sie das heute?
Das sehe ich so. Das ist auch die Selbstkritik, die ich an mir übe. In dieser Phase der Hauptverhandlung, aber auch in den Jahren zuvor, ja, habe ich mich so weit von mir selber entfernt, dass sowieso eine Korrektur notwendig war und auch, dass das ursächlich dazu beigetragen hat, dass ich in diese Situation gekommen war. Ich habe also gedacht, ich brauche keinen Vorstand, ich brauche keinen Aufsichtsrat, ich kann das alleine entscheiden, wofür brauche ich Beschlüsse? Ich bin sozusagen der Konzern. Und wahrscheinlich bin ich in der gleichen Art und Weise der Strafkammer gegenüber aufgetreten. Ich kann mich erinnern, dass einmal der Richter sagte, Herr Dr. Middelhoff, bitte bedenken Sie, das ist mein Gerichtssaal und nicht Ihre.
Also, ja, dann war er ja gar nicht so ganz falsch mit seiner Beurteilung. Okay. Okay. Sie wurden dann in den Keller des Gerichts gebracht, danach dann direkt ins Gefängnis. Und von diesem Augenblick waren Sie dann eben nicht mehr der Topmanager, sondern von einer Minute auf die andere ein ganz gewöhnlicher Häftling. Wann wurde Ihnen klar, ich muss mich jetzt einfach fügen?
Also, es wurde mir bewusst, dass ich alles verloren habe, als ich in der Kleiderkammer aufgefordert wurde, meinen Anzug abzulegen. Ich habe dann also sorgfältig erst meine Anzugsjacke, Krawatte, Manschettenknöpfe, Hemd, Schlips, Hose, Schuhe. Und dann stand ich da in Strümpfen und mit Unterhose und dachte, das reicht jetzt. Und dann kam der barsche Hinweis, alles. Ja, und dann habe ich also die Strümpfe ausgezogen, meine Unterhose und stand dann splitterfasernackt in dieser Kleiderkammer, umringt von Hilfskräften der Kleiderkammer und JVA-Beamten. Und das war es dann auch noch nicht. Dann wurde gesagt, bitte an die Kachelwand treten, Hände an die Wand vorn überbeugen. Und dann wurden also doch noch intensive Untersuchungen angestellt, ob ich wohl irgendwie irgendwo versteckt Drogen mit in dieses Gefängnis schmuggeln würde. Und da wurde mir klar, tiefer kannst du eigentlich gar nicht mehr fallen.
Und das an dem Tag, wo Sie ja eigentlich Ihren Freispruch feiern wollten und Ihre Sekretärin Termine vorbereitet hatte. Wann konnten Sie überhaupt das erste Mal mit Ihrer Frau reden?
Also mir wurde der BlackBerry abgenommen und damit war ich nicht mehr erreichbar für niemanden. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie sich Telefonnummern merken. Ja. Ich habe keine einzige Telefonnummer im Kopf gehabt. Und ich habe 2 Wochen, glaube ich, ohne Kontakt mit der Familie verbracht.
Und wie es ihm im Gefängnis dann genau erging, darüber reden wir gleich ausführlich. Thomas Middelhoff in HR1.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.
Thomas Middelhoff hatte nicht mit einer Verurteilung gerechnet, er hatte nicht mit seiner sofortigen Verhaftung gerechnet und es kam ja dann auch noch schlimmer für ihn. Der Richter befürchtete, sie könnten in dieser schwierigen Lage selbstmordgefährdet sein. Welche Konsequenzen hatte das für Sie?
Also zunächst mal habe ich dem Richter gesagt, diese Sorgen bräuchte er sich nicht zu machen. Dann hat der aufnehmende Psychologe gesagt, keine Suizidgefahr. Der aufnehmende Arzt hat gesagt, keine Suizidgefahr. Und dennoch ist fast 6 Wochen lang diese Suizidkontrolle durchgeführt worden.
Wie sieht es aus, Suizidkontrolle?
Also man muss sich vorstellen, alle 15 Minuten kommt ein JVA-Beamter und kontrolliert, ob man noch am Leben ist. Tagsüber ist das einfach. Ja, man ist durch den Türspion im Blickfeld sichtbar. Nachts ist das natürlich komplizierter, weil es dunkel ist in der Zelle und der JVA-Beamte nicht beurteilen kann, lebt er noch. Ja, also wurde von außen mit einem Spezialschlüssel das Licht in der Zelle angeschaltet. Das war so eine flackernde Neonröhre, 1,50 Meter lang unter der Decke oben. Und dann war taghelles Licht. Und dann muss man ein Lebenszeichen von sich geben, also durch Heben des Armes. Wenn man das nicht tut, weil man zum Beispiel dann doch in Schlaf gefallen war, nicht wach wurde, betritt der JVA-Beamte die Zelle und vergewissert sich durch Aufwecken des Häftlinges, dass dieser noch am Leben ist.
Also das heißt, Sie sind 6 Wochen lang alle 15 Minuten geweckt worden.
Ja.
Das stelle ich mir sehr hart vor.
Das ist in der Tat sehr hart. Es ist eigentlich Folter nach der Definition von Amnesty International. Frau Künast, der Vorsitzende Rechtsausschuss damals des Bundestages, hat das auch so bezeichnet. Und es ist faktisch so. Und mir ist es heute ein großes Anliegen, dass ich mit allen Mitteln, die mir heute noch zur Verfügung stehen, mich dafür einsetze, dass diese sinnlose Form der Suizidkontrolle abgeschafft wird in deutschen Gefängnissen.
6 Wochen lang hält man das, glaube ich, nicht ohne Folgen durch. Welche Konsequenzen hatten Sie dann zu ertragen?
Ja, bei mir war es so, nach ungefähr 4-5 Wochen stellte ich die ersten Veränderungen an meinem Körper fest. Und das war vor allen Dingen unter den Fußsohlen so, als würde ich auf Samt laufen. Also ein ganz befremdliches Gefühl. Ich bin daraufhin zum JVA-Arzt. Der hat diagnostiziert Fußpilz. Und ich wurde dann wochenlang gegen Fußpilz behandelt, bis man dann feststellte, dass das eine ganz seltene Form einer Lupuserkrankung war, der sogenannte Chilblain-Lupus. Dann, als das diagnostiziert wurde, wurde fast 2 Monate lang mit ungeeigneten Mitteln in dem Gefängnis auf der Sanitätsstation versucht, mich zu behandeln.
Und Sie haben heute noch darunter zu leiden?
Ja, es ist daraus eine systemische Autoimmunerkrankung geworden, die unheilbar ist. Also bis zum Rest meines Lebens bin ich jetzt dieser Krankheit unterworfen. Ich bekomme sehr hohe Medikationen, also 12 verschiedene Tabletten. Da sind Antimalaria-Tabletten drunter und so weiter, um mein Immunsystem unter Kontrolle zu bringen. Und die greifen dann wiederum meine Nieren an. Der Lupus hatte dann ein Aneurysma am oberen Herzbogen hervorgerufen. Das musste dann in so einer Notoperation dann, weiß ich, 6-stündigen Operation dann korrigiert werden und durch eine Prothese ersetzt werden, dieser Aortenabschnitt. Also das ist keine angenehme Krankheit, weil man nie weiß, wann und wo und wie schlägt sie jetzt wieder zu.
Es hat eine Weile gedauert, bis sich diese Krankheit so schlimm entwickelt hat. Wie war das am Anfang während der Haftzeit? Hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass Sie eigentlich ein international bekannter Manager sind? Wie war das zum Beispiel beim Freigang im Hof?
Ja, das hat sich sofort rumgesprochen, weil die Häftlinge ja auch über einen Fernseher auf ihren Zellen verfügen. Und dieses ganze Drama um mich herum wurde ja immer in den Nachrichten kommuniziert. Und bei meinem ersten Hofgang war es schon so, dass ich angesprochen wurde. Ich habe mich so geschämt an diesem Samstagmorgen, freitags war die Verhaftung, samstagsmorgens auf diesem Hof rumzulaufen in einer völlig anderen Welt. Ich meine, man muss wissen, 50% dieser Neuzugänge da sind HIV-positiv. Drogenabhängig, Hepatitis B positiv. Ja. Sie sehen dann Gestalten, die versuchen, auf diesem Gefängnisinnenhof noch Zigarettenstummeln aufzusammeln, die eigentlich wirklich schon wirklich abgebrannt waren, um noch 1-2 Züge daraus nehmen zu können. Und nachdem meine Familie erpresst wurde, mit dem Hinweis, die Sicherheit können wir gewährleisten gegen Zahlung von, wurde mir dann nagelig von den JVA-Beamten keinen Hofgang mehr, was dann dazu führte, dass ich 5-6 Monate überhaupt nicht mehr an der frischen Luft war. Keine Sonne, kein Nichts. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne in der Natur lebt.
Thomas Middelhoff über seine Erfahrungen im Gefängnis. Welche Forderungen er für die Reform des Strafvollzugs hat, darüber reden wir in der nächsten Stunde noch ausführlich. Vorher aber wollen wir ihn noch ein bisschen näher kennenlernen.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Thomas Middelhoff. In guten Zeiten nannte man ihn auch gerne Big T. Als Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann drehte er international das ganz große Rad. Es kam sogar mal vor, dass er am selben Tag an 2 verschiedenen Vorstandssitzungen auf 2 verschiedenen Kontinenten teilnahm. Morgens in Gütersloh, nachmittags in New York. Wie geht denn das überhaupt?
Oh ja, damals flog die Concorde noch.
Ach so.
Also das war gut. Okay. Das war gut zu machen. Also mit der Firmenmaschine dann nach Paris und nur ein kleines Schmankerl, weil man mir die Hubschrauberflüge nachsagt. Also bei Bertelsmann war es üblich, von der Hauptverwaltung flog man mit dem Hubschrauber nach Paderborn. Das sind 40 Kilometer, um eben die Zeit zu optimieren des Vorstandsvorsitzenden. Also das war was, was ich auch der Kammer nicht und der Öffentlichkeit vermitteln konnte. So, und da in die Concorde. Und dann bin ich gelandet so ungefähr um 11 Uhr. Ortszeit.
Da kam man früher an, als man abgeflogen ist sozusagen. Ja?
So ist es. Ja. Und ich kam dann auch noch früher an, als die meisten Kollegen, die sich durch den Verkehr von Manhattan quälten. Also das waren schon interessante Zeiten.
Aber das macht Ihnen Spaß, ja?
Oh ja, sehr viel. Und bei dem Rückblick ist es auch so, dass ich mit Freude und Dankbarkeit auf mein Leben zurückblicke und nicht jetzt verkrampft sage, oh Gott, was habe ich alles verloren. Nein, ich habe so viel gehabt und auch so viel an Erlebnissen, die kann man mir ja gar nicht wegnehmen.
Ne? Wie viele Wochenstunden haben Sie in dieser Zeit so gearbeitet?
Also ich glaube, dass das mindestens 80, 90 Stunden waren. Sie müssen sich ja vorstellen, in Gütersloh selber Da war ich so um 7:15, 8 in der Firma und war nicht vor 23 Uhr wieder zu Hause.
Und das Wort Work-Life-Balance kannten Sie nicht oder fühlten Sie sich in der Balance?
Nee, ich fühlte mich in der Balance, weil ich hatte mit meiner Frau da nur eine Absprache, dass ich am Wochenende einen Tag zu Hause arbeiten musste. Ich durfte am Wochenende arbeiten, also einen Tag durfte ich dann in die Firma und den anderen Tag musste ich in meinem Arbeitszimmer sitzen zu Hause, damit die Kinder das Gefühl hatten, der Vater ist physisch da.
Aber er durfte nicht gestört werden von den Kindern?
Ach ja, die kamen mal rein und dann haben die unterm Schreibtisch gespielt. Also das war schon gut und es war ein sehr glückliches Leben, ja.
Das finden Sie glücklich, wenn Sie 7 Tage die Woche arbeiten?
Ja, weil ich Erfüllung gefunden habe.
Okay. Für jemanden, der so viel durch das Leben gerannt ist, passt dieser Musikwunsch wahrscheinlich ganz gut. Ne? Run haben Sie sich gewünscht. Ja. Leona Lewis, warum dieser Titel?
Ach, mit dem Titel verbinde ich viel. Und ich habe Run erstmals gehört auf dem sagenumwobenen Boot von mir. Ja? Und meine Frau hat eine jüngere Schwester, die behindert ist. Und Charlotte heißt sie. Und Charlotte hat Run gehört und hat schrecklich angefangen zu weinen.
Und, zu weinen?
Zu weinen. Das hat mich sehr berührt. Hat mich sehr berührt, weil die Musik sie so angesprochen hatte. Und das andere ist, ich war mal in einer Phase, ich war verliebt und dann habe ich in dieser Zeit von morgens bis abends Run gehört.
Dann hören wir doch diesen Titel. Also Leona Lewis mit Run für Thomas Middelhoff. Thomas Middelhoff stammt aus einer Unternehmerfamilie. Sein Vater hatte ein Textilunternehmen. Was ist das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater gelernt haben?
Verantwortung zu übernehmen, nie vor irgendetwas wegzulaufen. Und darüber hinaus, dass die Familie das Wichtigste ist, was es gibt. Und dass die Firma trotzdem immer vorgeht. Also die Belange der Firma.
Sie haben Bertelsmann zu einem der weltweit führenden Medienkonzerne ausgebaut, zum Beispiel auch, weil Sie das Potenzial des Internet früher erkannt haben als viele andere. Größter Deal, glaube ich, bei Bertelsmann war AOL. Damals kannte das in Deutschland kaum jemand, heute kennt es auch wieder kaum jemand. Ja. Wie viel hat das Bertelsmann später eingebracht?
Ja, es hat Bertelsmann eingebracht nach Steuern so ungefähr 8,5 Milliarden.
Milliarden?
Milliarden in Cash. Und man muss sich vorstellen, das hat die Eigenkapitalausstattung des Konzerns, die sich ja zuvor über 170 Jahre gebildet hat, auf einen Schlag versechsfacht.
Hat enormer Erfolg wie dieser zum Beispiel dazu beigetragen, dass Sie dann irgendwann die Bodenhaftung verloren haben?
Ja, ich habe ja immer stärker in zwei Welten gelebt. Also da war einmal die heile Welt in Bielefeld, wo unser Wohnhaus steht. Und auf der anderen Seite war die Welt, in der ich mich austobte sozusagen 5, 6 Tage über alle Kontinente hinweg. Und dann kam ich völlig erschöpft wieder zurück nach Bielefeld, ja, auf meine grüne Insel. Und dieses sich immer weiter entfernen in dieser anderen geschäftsbezogenen Welt, das hat mich immer stärker verfremdet. Und das hat auch dazu geführt, dass Wertesysteme von mir verrutscht sind. Und dass ich wahrscheinlich ein flüchtiger, arroganter Mensch geworden bin.
Man hat Ihnen Gier vorgeworfen. Wie würden Sie das bewerten?
Ja, also aus heutiger Sicht kann ich das nachvollziehen, dass man mir Gier vorwirft. Ich habe ja auch Beträge verdient, die man einem normalen deutschen Bürger gar nicht mehr erklären kann. Klar habe ich damals immer argumentiert, das ist ja erfolgsabhängig. Das war zuvor vereinbart mit dem Eigentümer des Konzerns. Aber ich glaube, das Ganze hat eine Spirale ausgelöst, in der ich ein immer anderer Mensch wurde.
Muss man gierig sein, um ein erfolgreicher Manager zu sein?
Ich glaube, wenn man gierig ist, ist man nicht nachhaltig erfolgreich als Manager. Und das sieht man ja auch an meiner Vita. Also es wäre schön, wenn ich heute mit 65 noch sagen könnte, meine Reputation ist da und so weiter und so fort. All das ist ja nicht mehr der Fall. Und das hat ja auch Gründe. Und die Gründe liegen bestimmt darin bedingt, dass die Gier ein bisschen zu sehr ausgeprägt war.
Und man hat ihnen auch Arroganz vorgeworfen. Nicht nur bei Bertelsmann, sondern eben auch später bei Karstadt Quelle. Da werden dann so Geschichten erzählt, dass sie den Vorstand auf Firmenkosten nach Saint-Tropez eingeladen hätten. Und dann kursierten diese Einladungsschreiben. Erst Faulenzen auf der Yacht, dann Powershopping für die Damen. Und am Nachmittag hätten dann die Herren mit dem Shampoos in der Hand mal eben 4000 Arbeitsplätze bei Karstadt gestrichen. Wie viel davon stimmt?
Also, das Letzte stimmt überhaupt nicht. Das war eine freie Interpretation des Vorsitzenden Richters der Strafkammer. Wir haben da gearbeitet, wir haben dort Klausurtagungen gehabt und wir haben schon gar nicht Champagner getrunken und Arbeitsplätze abgebaut.
Also dieses Bild, das Management lässt es sich gut gehen und die Arbeitnehmer müssen bluten, das würden Sie zurückweisen?
Das würde ich zurückweisen. Allerdings mit dem Hinweis, wenn ich heute so zurückgucke, ich habe damals im Argument hier und habe gesagt, das Haus habe ich vorher gehabt, bevor ich bei Karstadt Quelle diese Aufgabe übernommen habe. Warum soll ich jetzt mein Haus verkaufen? Ja, also ich meine, es war ja vorher da, existent. Und das ist mir dann ja vor allen Dingen vom Spiegel sehr übel vorgehalten worden. Ne? Die allerdings auch gewusst haben, dass das Haus schon zu meiner Bertelsmann-Zeit gekauft worden war. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hätte das nicht machen sollen, ja, weil es zu Fehlwahrnehmungen führt, ja, und zu Interpretationen, wie sie sie eben gebraucht haben. Ich hätte vorsichtiger sein sollen und andere Signale senden.
Sie haben bei Ihrem Ausscheiden nochmal 2 Millionen Bonus bekommen und ein paar Monate später war der Laden pleite. Das konnte man nicht vorher sehen?
Nein, ich kann nur sagen, mit mir hätte es diese Insolvenz nicht gegeben. Man hätte nur die Thomas Cook-Beteiligung verkaufen brauchen und der Konzern wäre schuldenfrei gewesen. Nur das damalige Management wollte sich von Thomas Cook nicht trennen, ja, und hat dann den Antrag auf Planinsolvenz gestellt. Planinsolvenz, nicht Insolvenzantrag. Und daraus, weil die Finanzierung nicht da war, ist eine nachfolgende Insolvenz geworden. Das ist ein so kompliziertes Thema. Es gibt einige, die das beurteilen können, aber der Öffentlichkeit kann ich das heute ja auch nicht mehr klar machen.
Thomas Mittelhoff in HR1.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.
Hier ist der HR1 Talk. Wer kann uns mehr erzählen über Thomas Mittelhoff? Und zwar nicht über den schillernden Big T von damals, sondern jemand, der den Thomas Mittelhoff von heute kennt. Dieser Herr kann das hier. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Guten Tag.
So schnell kann er Sie nicht erkennen. Vielleicht helfen Sie Herrn Mittelhoff ein bisschen. Wann haben Sie sich zuletzt gesehen?
Das war Ende des Jahres in Bielefeld. Es ging um die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, das Herr Mittelhoff bei den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel hatte, bei ProWerk, Werkstatt für Menschen mit Behinderung am Bullab.
Jetzt haben Sie ihn durchs Ziel getragen. Martin Henke ist am Telefon, der Leiter des Bereichs ProWerk der Bodelschwingschen Stiftung in Bethel. Schönen guten Tag. Herr Mittelhoff, Sie haben dort gearbeitet während des offenen Strafvollzugs mit Behinderten. Herr Henke, vielleicht erstmal so rum. Was war der erste Gedanke, als Sie die Bewerbung von Herrn Mittelhoff bekamen?
Der erste Gedanke war, was will der wirklich bei uns arbeiten? Die Mitarbeitenden, die haben sich natürlich gefragt, Herr Mittelhoff, dieser Konzernlenker, was will der hier in der Werkstatt am Bullerbach? Kommt er mit seinem Rolls-Royce vorgefahren und erwartet, dass wir ihm dann den Kaffee bringen? Und das haben wir deutlich gemacht. Nein, Herr Mittelhoff ist dafür da, die Fachkräfte zu unterstützen. Und so hat er Material von A nach B gebracht, ist mit einzelnen behinderten Menschen zu Spaziergängen gegangen oder hat sie begleitet auf dem Weg dahin oder hierhin. Und die Verantwortung haben die Fachkräfte. Und das war für mich einfach sehr schön zu erleben, schon nach kurzer Zeit in die Werkstatt zu kommen und zu sehen, wie Herr Mittelhoff anerkannt ist bei den Menschen mit Behinderung, aber auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen, die er in Bullerbach hatte.
Also es war dann auch die Absicht. Sie hätten ihm ja auch sagen können, ja, Sie machen jetzt erstmal das Management neu oder sorgen für eine Restrukturierung der Verwaltung oder sowas. Das hätte er ja auch gekonnt, oder?
Höchstwahrscheinlich. Das bin ich auch öfter gefragt worden. Aber genau das wollten wir nicht. Das wollten wir als Bethel nicht. Und das wollte auch Herr Mittelhoff nicht. Und ich kann nur sagen, dass er die Chance genutzt hat, wirklich andere soziale Welten kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und vielleicht auch eine andere Form der Zusammenarbeit kennenzulernen.
Wie hat er sich verändert dann im Laufe der Zeit, als er bei Ihnen gearbeitet hat?
Also das erste Erlebnis war, nach ein paar Wochen habe ich mitbekommen im Bullerbach, er duzt sich mit den Kolleginnen und Kollegen. Wunderbar. Zweite Erlebnis war der Adventsgottesdienst in der Eckartskirche. Und da habe ich gesehen, wie er ohne Aufsehen zu machen mit Kolleginnen und Kollegen dafür verantwortlich ist, dass Menschen in Rollstühlen in die Kirche kommen, einen ordentlichen Platz haben, einen schönen Gottesdienst erleben können und anschließend wieder sicher und gut in die Werkstatt kommen. Und da habe ich gesehen, es passt.
Sie können es jetzt nicht sehen, aber Herr Middelhoff ist gerade sichtlich gerührt. Also warum geht Ihnen das jetzt auch so nahe? Was hat Ihnen diese Zeit gebracht in Bethel?
Ja, es sind ja auch persönliche Beziehungen entstanden. Einer, ein junger griechischstämmiger Mann, an Rollstuhl gefesselt, seit er einen Motorradunfall hatte. Mit dem bin ich dann immer Kaffee trinken gegangen. Also ich habe ihn da hingeschoben, wir haben uns unterhalten. Und nachdem er seinen Kaffee getrunken hatte, dann hatte sich ein Ritual ergeben, dass ich ihm heimlich eine Zigarre gekauft habe, weil er so gerne Zigarren
raucht. Das durfte keiner wissen in Bethel.
Okay.
Und dann saß er. Dann saß
ich sag's nicht weiter.
Danke, Martin.
Sie sind doch auf Bewährung draußen. Sie müssen vorsichtig sein.
Nein, und dann saß er in seinem Rollstuhl, hatte versucht, die Beine übereinander zu schlagen und rauchte seine Zigarre. Und wir haben uns dabei wirklich sehr persönlich auch unterhalten. Das sind halt Dinge, die geben einem wahnsinnig viel.
Also ist es einfach auch der andere Umgang, als man vorher in der Vorstandsetage hatte.
Ja, sie
bekommen, was für sie neu war.
Sie bekommen unmittelbar menschliche Dankbarkeit. Ja, also wenn ich das Eigenkapital versechsfache, ja, dann wird technokratisch gesagt, ja, Bonus und das war's. Menschliche Wärme in dem Zusammenhang gibt es nicht auf Vorstandsetagen. Und die bekommen sie im Bethel.
Das ist auch ein schönes Kompliment, Herr Henke, oder?
Absolut, absolut. Und so soll es ja auch sein.
Martin Henke von der Bodelschwingschen Stiftung in Bethel. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Thomas Middelhoff erzählt haben.
Sehr gerne.
Danke
fürs
Mitmachen.
Tschüss.
Alles Gute.
Der HR1 Talk heute mit Thomas Middelhoff.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Thomas Middelhoff ist heute unser Gast. Ehemaliger Topmanager, ehemaliger Strafgefangener. Beides ist inzwischen vorbei. Als was würden Sie sich eigentlich heute vorstellen?
Ja, also mir würde doch die Bezeichnung Autor ganz gut gefallen. Nachdem ich A115 geschrieben habe, ja, habe ich richtig Appetit bekommen und arbeite jetzt an dem nächsten Buchprojekt.
Sie arbeiten an einem neuen Buch?
Ja.
Das werden wir gleich nochmal genauer hinterfragen. Wie viele Freunde aus Ihrem alten Leben haben Sie noch?
Überraschend viele. Also natürlich lernt man in einer solchen dramatischen Entwicklung schon, wer sind die echten Freunde und nicht die echten Freunde. Aber es sind überraschend viele und ein relativ hoher Anteil aus Amerika. Also es ist ganz erstaunlich, Amerika, England, Anglosachsen, die haben da überhaupt gar kein Problem offensichtlich mit. Also ob Chapter 11, also Insolvenzverfahren oder ob Inhaftierung. Die haben da ihre ganz eigene Sichtweise drauf und haben jetzt nur ein Ziel. Also sie wollen dem Thomas irgendwie helfen, ja, dass er jetzt weiter durch sein Leben findet.
Gibt es auch Kontakte aus der Haftzeit noch, die Sie aufrechterhalten wollen? Oder sind Sie froh, dass das endlich vorbei ist?
Ja, das müsste man zweifach beantworten. Ich habe überhaupt keine persönlichen Kontakte aufgebaut, entwickelt, bin die nicht eingegangen während meiner Haftzeit aus Sicherheitsgründen. Aber auf der anderen Seite setze ich mich ja sehr ein jetzt für die Frage Justizreform in Deutschland. Und in dem Zusammenhang habe ich intensiven Kontakt mit Selbsthilfeorganisationen, die sich bei mir gemeldet haben, mit Anwälten, die sich in dieser Sache engagieren, mit Psychologen, die sich in dieser Sache engagieren, mit Kirchenvertretern.
Auch darüber reden wir in dieser Stunde noch ausführlich, aber gleich führen wir erstmal den HR1-Fragebogen aus.
HR1. Genau meins.
In seinen erfolgreichen Zeiten galt er als charismatischer Manager. Später lernte er die Demut. Jetzt wollen wir mal hören, was ihm heute so wichtig ist. Und dabei hilft uns der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Thomas Middelhoff. Mein schönstes Privileg als freier Mann ist?
Eigenbestimmt mich zu bewegen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Das ist eine gute Frage. Ich kaufe Margarine bei Aldi.
1:0. Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise waren die 3 Wochen, die ich jetzt in Vietnam und Thailand verbracht habe.
Stolz bin ich darauf,
dass ich 5 wunderbare Kinder habe.
Von meinen 5 Kindern habe ich gelernt,
geerdet zu sein, mich selber nicht wichtig zu nehmen und wie wichtig angenommen sein und Liebe ist.
Mein Lieblingsessen?
Spaghetti mit Krevetten.
Ich hasse es, wenn?
Wenn ich ungeduldig bin und wenn ich in alte Rollenverhalten drohe, zurückzufallen.
Das beobachten Sie an sich?
Ja, das beobachte ich an mir.
Was ist das, wo Sie dann aufmerksam werden?
Ja, wenn mir auf einmal wieder irgendeine Darstellungsform meiner selbst wichtig ist. Oder wenn ich glaube, ich muss ein Gespräch dominieren oder ein Treffen mit Freunden dominieren. Also das sind so typische Charakteristika, dass ich sage, nee, Thomas, das wollen wir nicht wieder anfangen.
Glück bedeutet für mich?
Ja, Glück bedeutet für mich, mein Leben jetzt als freier Mann eigenbestimmt genießen zu können.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass es viel zu viele Kompromisse gibt mit dem vermeintlichen Überschrift, wir müssen das umsetzen, was der Wähler will.
Bereut habe ich.
Die Fehler in meinem zurückliegenden Leben. Ich bereue, dass ich arrogant war. Ich bereue, dass ich gierig war.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Reinhold Götz, der Johann Holtrup geschrieben hat.
Peinlich war mir zuletzt.
Da fällt mir spontan nichts ein.
Okay. Geld bedeutet für mich?
Finanzielle Unabhängigkeit ist nicht unwichtig, aber Geld hat seinen bestimmenden Wert für mich verloren.
Gerhard Schröder. Da lächelt er.
Ja, weil die Agenda 2010 uns auch heute noch hilft, wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein. Es hätte wahrscheinlich eine Agenda 2020 bedurft. Und ich glaube, dass Gerhard Schröder für diese Agenda eigentlich auf einem großen Sockel stehen sollte in Deutschland. Stattdessen wird er für Kleinigkeiten angefeindet.
Den Mitarbeitern von Karstadt, Neckermann und Quelle, deren Job ich damals gestrichen habe, würde ich heute gerne sagen:
Ich kann euren Ärger verstehen, euren Frust verstehen. Es gab damals Sachzwänge, was die Sache auch nicht besser macht. Und ich glaube nicht, dass ich heute als Manager nochmals geeignet wäre, so etwas durchzuführen.
Warum halten Sie sich selbst nicht dafür geeignet?
Ja, weil mein Wertesystem sich wieder verschoben hat. Und ich glaube, ich bin heute besser geeignet, Dinge zu beobachten, vielleicht meine Erfahrungen auch weiterzugeben. Aber einen solchen Job zu machen, der sehr viel Härte manchmal verlangt, der auch sehr viel Darstellungsvermögen verlangt, ja, das entspricht nicht mehr dem, was ich bin und wer ich bin.
Wenn mein Leben eines Tages verfilmt werden sollte, dann sollte der Titel sein?
A115.
Ach, Sie wollen doch nicht einen Film über Ihr Leben nach Ihrer Zelle benennen. Das gibt es nicht, oder?
Doch, weil die Zelle ja zentral ist. Die hat sehr viel bei mir bewirkt. Und wenn Sie das Buch gelesen haben, da gibt es ja eine Stelle, an der ich zur Beichte gehe. Ja, und mit der Szene würde ich anfangen. Ich beichte mein Leben einem Gefängnispfarrer.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Thomas Middelhoff. Vielen Dank. Und jetzt kommt Anastasia für Sie. Paid my dues. Warum wohl dieser Titel? Er macht den Daumen hoch.
Ja, der verbindet.
Weil Sie Ihre Rechnungen bezahlt haben?
Ja.
Thomas Middelhoff hat in der letzten Stunde bei uns schon von seiner Zeit im Gefängnis erzählt. Nachdem er 2/3 der Strafe verbüßt hat, kam er Ende November auf Bewährung frei. Das ist das übliche Verfahren in Deutschland. Sie kritisieren in Ihrem Buch die Zustände in unseren Gefängnissen scharf und fordern eine Reform des deutschen Strafvollzugs. Zum Beispiel, was sollte geändert werden aus Ihrer Sicht?
Ja, zunächst einmal als nicht vorbestrafter Bürger wollte ich ja auch mit Gefängnissen nichts zu tun haben, auch nicht mit Häftlingen. Ich kann also verstehen, dass die Zuhörer hier sagen, also Gefängnis, das ist eine fremde Welt, will ich auch gar nicht wissen. Aber es gibt Gefängnisse, die stehen mitten in Städten, also in Berlin beispielsweise, in Essen, wo ich inhaftiert war. Und die Menschen da drumherum leben und wissen gar nicht, was hinter den Mauern vorgeht. Also hinter den Mauern geht vor, unterbesetzt von JVA-Personal her, zu viele Überstunden, ein viel zu hoher Anteil von Ausländern wachsend. Und die ganzen Strukturen sind auf diese multikulturelle Haftszene gar nicht vorbereitet.
Was müsste man also tun?
Also auf der einen Seite muss dringend der Investitionsstau abgebaut werden in Gefängnissen. Klar, Gefängnisse sind keine Luxushotels, da gibt es auch falsche Vorstellungen. Aber sie müssen auch nicht so aussehen, dass Ratten da rumlaufen, dass die Kanalisation das hochspült, was die Nachbarzelle abspült. Das muss auch nicht sein. Das Personal muss aufgestockt werden, dringend. Es muss qualifiziert werden, auch in Richtung Sprachkenntnisse. Und meines Erachtens muss man auch überlegen, ob man Schwerpunktgefängnisse entwickelt. Sowas gibt es beispielsweise in England, auch in Amerika, für sogenannte White Collar, für Wirtschaftsstraftäter. Die müssen nicht notwendigerweise zusammensitzen mit jemandem, der einen Mord oder Totschlag begangen hat.
Ja, jetzt sagt bestimmt manch einer, oh, der will, dass die Millionäre unter sich bleiben, nee, im Luxusknast.
Oder nein, was, nein, ja? Überhaupt nicht.
Vielleicht tut ihnen das ja ganz gut mit dem, ja. Mit dem, oder?
Ja, das ist die Frage, welches Ziel denn die Inhaftierung hat. Das Ziel der Inhaftierung ist auch Resozialisierung und nicht dafür Sorge zu tragen, dass jemand, der jetzt eine Straftat begangen hat, nochmal viel tiefer in diese gesamte kriminelle Szene verwickelt wird.
Und da hakt es bei der Resozialisierung?
Ganz eindeutig, weil der heutige Justizvollzug hat nicht das Primat der Resozialisierung, sondern das Primat Brechen einer Persönlichkeit.
Was fordern Sie jetzt für Konsequenzen in dem Bereich? Tun Sie was?
Also ja, also ich habe das angekündigt und meine es ernst und investiere täglich bestimmt 5-6 Stunden in diese Tätigkeit, mich auszutauschen, Initiativen zu begründen, Vorträge zu halten, alles um das Thema Justizreform und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Verbesserung des geschlossenen Vollzugs und Abschaffung der Suizidkontrolle. Und man kann sich gar nicht vorstellen, mit welchen Widerständen man auf Seiten der Justiz zu tun hat. Also anstatt zu sagen, also im Rahmen einer Fallstudie, wir schauen uns das mal an und wir versuchen das zu verstehen und wir stehen dem jetzt offen gegenüber, was ich erwarten würde aufgrund meiner Konzernerfahrung, wird gemauert, wird zurückgewiesen, werden Legenden gebildet. Und das hat ja in meinem Fall dazu geführt, dass gesagt wurde anfangs, nee, die hat es doch gar nicht gegeben, die Sicherheitskontrolle und so weiter. Ja, und bis ich dann in meiner Haftakte alles lesen konnte, minutiös belegt, alle 15 Minuten der Eintragungsvermerk dann vorgenommen wurde. Und trotzdem wurde der Presse gegenüber gesagt, hat es gar nicht gegeben.
Sie klagen in Ihrem Buch nicht nur den Justizvollzug an, sondern auch das Gericht, das Sie verurteilt hat, die ungerechten Medien, die unfähigen Anwälte. Viele, viele Schuldzuweisungen sind in dem Buch drin. Dann bringen Sie jede Menge Zitate, zum Beispiel von Franz Kafka, vergleichen Ihre Lage mit der Hauptfigur im Roman Der Prozess. Und da dachte ich, oh je, je. Ich meine, das war eine Figur, der wusste gar nicht, warum er verhaftet wurde. Dachte ich, ist das jetzt nicht ein bisschen sehr fett?
Ja, es ist ja auch kritisiert worden, dass ich Bonhoeffer ein Kapitel vorangestellt habe. So, Bonhoeffer vorangestellt heißt eine Verbeugung vor diesem großen Theologen.
Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen? Bonhoeffer saß halt im Gefängnis, weil er von den Nazis inhaftiert wurde und er wurde hingerichtet. Und dann steht vor dem Kapitel zum Vollzug in Deutschland ein Zitat von Bonhoeffer, wo er schreibt, das Beschwerdewesen im Gefängnis funktioniert nicht. Das wirkt dann so, als würden Sie den Nazi-Knast mit Ihrer Situation vergleichen. Verstehen Sie?
Nein, was ich deutlich machen will, ist, dass im Bereich des Justizvollzugs noch Prozesse gepflegt werden, die Abläufe so gestaltet sind, wie Bonhoeffer sie erlebt hat. Der Justizvollzug von heute entspricht in seinen Abläufen dem Justizvollzug der 40er Jahre.
Thomas Mittelhoff in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Thomas Mittelhoff. Jetzt verschenken wir sein Buch A115, Der Sturz. Es gibt viel Diskussionsstoff, wie wir schon gehört haben. Spannend fand ich durchaus die Beschreibung der Zustände im Gefängnis, weil auch ich diese Welt eigentlich gar nicht kenne, klar. War die Arbeit an dem ganzen Buch auch dazu da, die langen Tage einfach rumzukriegen in der Zelle?
Ja, klar. Meine Frau hatte mir den Tipp gegeben, hat gesagt, du musst sinnvoll beschäftigt sein, du warst immer aktiv und so weiter. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich hier bin, ja, und feststelle, dass es auch Fehlentwicklungen gibt im Justizvollzug, dann habe ich den Mut, das zu thematisieren. Also ich würde schon glauben, dass A115 ein Buch ist für jemanden, der sich vor Augen halten will, wie kann es dazu kommen, dass jemand so tief stürzt, der auch ein Verständnis entwickelt, eingeschlossen zu sein in einer Haftzelle und es kommen weitere Anklagen. Man muss aus der Haftzelle heraus den Insolvenzantrag stellen, weil man sich wirtschaftlich nicht mehr frei bewegen kann. Ich glaube, wenn man sich dann vor Augen hält, allmorgendlich die Methadonausgabe im Gefängnis, ja, in dem Methadon in der Mundhöhle versucht wird zu halten von Drogenabhängigen, die es nachher in der Zelle in Becher spucken, um es zu verkaufen. Also dieses Umfeld muss man mal erlebt haben und es ist ja nicht nur bereichernd, aber es macht auch demütig und man gewinnt auf vieles eine völlig andere Sichtweise.
Dann verschenken wir jetzt also 3 Exemplare des Buches A115. Die Quizfrage lautet: In welcher Einrichtung hat Thomas Middelhoff während seiner Zeit im offenen Strafvollzug gearbeitet? Ganz einfach, haben wir ja gerade ausführlich darüber gesprochen. Wenn Sie das wissen, jetzt anrufen 0800 155 4x1 oder Sie versuchen es bei uns im Internet auf hr1.de. Wie wichtig war das Radio eigentlich in Ihrer Zelle?
Das Radio hat mich am Leben gehalten. Das Radio war der einzige Zugang zur Außenwelt. Ja, und es war ein altes Radio, 20, 25 Jahre alt. Es war für mich ein Schatz. Das Problem war nur, dass die Justiz ihre Entscheidung immer bekannt gab über die Medien, über das Radio, bevor es mir überhaupt zugestellt wurde.
Ehrlich?
Und ich habe 7, 8 Mal den Fall erlebt, dass ich das Radio anhatte und plötzlich hörte ich Ex-Arkandor-Chef so und so, Haftprüfung. Abgelehnt und so weiter. Bleibt in Haft und Zivilverfahren ganz schlecht gelaufen. Immer aus den Nachrichten erfahren.
Und man hat das erst dem Sender gesagt und dann Ihnen.
Ja, ja, nachweislich. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich glaube, Prominente haben da keinen Bonus, sie haben Malus. Ja.
Haben Sie das nächste Lied, das Sie sich gewünscht haben, auch dann auf dem Radio gehört? Wir haben jetzt die Purple für Sie.
Ja, das habe ich schon im Radio gehört, als ich wirklich noch ein junger Kerl war. Und ja, ich weiß nicht, ob es für die Hörer jetzt zu hart, zu heftig ist. Ich mag das Lied unheimlich.
Child in Time für Thomas Middelhoff.
Sweet child in time, you'll see the line. The line that's drawn between. See the blind man shooting at the world. Bullets flying, taking toll.
HR1.
Thomas Middelhoff ist katholisch und dies ist für ihn mehr als nur eine Formalie. Das haben wir vorhin schon angedeutet. Was bedeutet Ihnen der Glaube?
Der Glaube gibt mir Kraft, der Glaube gibt mir Halt. Ich war, was vielleicht überraschend ist, auch zu meiner Anführungszeichen arroganten, wilden Zeit, ein gläubiger Katholik. Auch praktizierend, also wenn ich es einrichten konnte, selbst in New York bin ich in die Kirche gegangen sonntags, in St. Thomas Fifth Avenue. Allerdings wurde durch die Fülle des Terminkalenders und das Relativieren von Wertpositionen der Glaube in seinem Kern verschoben.
Und aber vielleicht beschreiben Sie das nochmal. Also Ihr Terminkalender war mindestens so voll wie von der Bundeskanzlerin. Hatten Sie da Termine geblockt für Gottesdienste? Haben Sie die Bibel im Privatchat gelesen oder wie hatten Sie das untergekriegt in so einem Leben?
Also das führte dazu, dass ich das morgendliche, das mittägliche, das abendliche Gebet hatte. Damals auch schon gebetet habe, ganz egal wo ich war. Aber ich sage jetzt mal, das, was eigentlich das Christliche ausmacht, die Wertkomponenten, ja, also Glaube, Hoffnung, Liebe, die habe ich in meinem Leben nicht durchgängig gelebt und auch nicht vorbildlich gelebt. Ich wollte gerne ein Vorbild immer sein für meine Kinder und war es ja letztendlich gar nicht. Und in der Zelle finde ich zu einer völlig anderen Form des Glaubens zurück. Mir war alles genommen und trotzdem fühlte ich mich reich. Also materiell war mir alles genommen und trotzdem habe ich mich reich gefühlt. Und das kam eben durch die wieder stärkere Hinwendung zum Glauben.
Manch einer versucht ja, Schicksalsschläge in seinem Leben auch durch Gott zu erklären. Nun, dass Sie im Gefängnis saßen, war nun nicht Gottes Schuld, sondern Ihre eigene.
Das war meine eigene Schuld, ja, weiß ja. Gott.
Gut.
Und nein, aber trotzdem überlegt man dann schon, was will Gott mir sagen?
Also ja? Diesen Gedanken hatten Sie. Also steckt jetzt aus Ihrer religiösen Sichtweise irgendwie sowas wie eine Absicht Gottes dahinter, dass Sie im Gefängnis gelandet sind?
Also Ich könnte mir eine Interpretation vorstellen, dass mir mal endlich klar gemacht wird, dass ich ein Leben führe, was so nicht weitergelebt werden kann. Und ich bin dankbar dafür. Weil ich glaube, ich hätte sonst Kollateralschäden auch bei Personen und Menschen, die mir sehr nahe stehen, ausgelöst, die ich gar nicht verantworten kann.
Das klingt jetzt sehr hart.
Ja, ich bin selbstkritisch und ich weiß, wozu ich auch in der Lage bin. Ja.
Also das heißt, unterm Strich war es gut, dass Sie im Gefängnis waren?
Es war eine göttliche Fügung und ich bin nicht undankbar für diese Erfahrung.
Und war es richtig, dass der Richter Sie verurteilt hat? Haben Sie das angenommen inzwischen?
Das ist ein Thema für sich, das da heißt Verhältnismäßigkeit.
Also damit hadern Sie auch heute noch?
Eindeutig, aber er hat ungewollt einen Prozess in Gang gesetzt, ja, der zu etwas Gutem bei mir geführt hat.
Am Schluss des Buches schreiben Sie, ich weiß jetzt, was wichtig ist im Leben. Was denn?
Wichtig, meiner Meinung nach, sind nicht materielle Dinge, nicht das Streben nach einer Karriere, sondern ein nachhaltiges Leben, das ganz bestimmten Werten unterliegt und in dem man versucht, möglichst frei seine Talente zu entwickeln und für die Gesellschaft auch einzubringen.
Manch ein Hörer sagt jetzt bestimmt, leicht zu sagen, wenn man die Yacht besessen hat.
Ja, das habe ich ja zuvor gesagt. Ich habe eigentlich in meinem Leben alles besessen. Und das macht es mir natürlich leicht, dass ich sage, ich habe ja alles gehabt. Ich brauche ja nach nichts mehr streben. Aber ich weiß zugleich auch, welche Fehler ich gemacht habe dabei. Und durch meine Fehler ist mir wieder alles genommen worden. Und deswegen auch Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Ja. Also ich beklage mich nicht, dass mir alles genommen wurde und ich bin deswegen auch kein unglücklicher Mensch. Vielleicht bin ich glücklicher als jemals zuvor.
Thomas Middelhoff in HR1.
HR1 als Podcast und täglich live.
Seit knapp 2 Monaten ist Thomas Middelhoff ein freier Mann. Die Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Aber eigentlich stehen Sie ja vor einem Scherbenhaufen. Die Privatinsolvenz, die Ehescheidung. Wie geht es jetzt weiter für Sie?
Ja, sehr belastend für mich ist die Ehescheidung. 40 Jahre plus gemeinsam mit einem Menschen, das verbindet natürlich wahnsinnig. Das sind eigentlich auch die größten Schuldgefühle, die ich mit mir rumtrage. Wie es mit mir weitergeht, ist, dass ich die Baustellen, die ich in meinem Leben produziert hatte, gerade alle in Bearbeitung, in Abarbeitung habe. Ich bin zum ersten Mal seit Jahren in der Situation, dass kein Ermittlungsverfahren mehr gegen mich läuft. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie belastend sowas ist, wenn solche Ermittlungsverfahren eröffnet werden. Ja? Weil man fühlt sich ja irgendwo kriminalisiert. Und
würden Sie sagen, ich war kriminell oder ich wurde kriminalisiert?
Ich war nicht kriminell.
Sie waren nicht kriminell?
Nein, ich war nicht kriminell.
Okay.
Ich habe Fehler gemacht, aber die waren nicht krimineller Natur. Eindeutig nicht. Und das ist eben meine Kritik an dem Gericht. Also da kann jeder seine Sichtweise drauf haben. Und wie es weitergeht mit meinem Leben, also der Autor, die Person Thomas Middelhoff, die sich einsetzt für Justizreform und dann die Person Middelhoff, die gefragt wird, ihre Erfahrungen einzubringen. Ja, komischerweise auch von jungen Studierenden oder von Universitäten. Ja, die sagen, der Mann hat eigentlich alles erlebt und kann jetzt schon mal sagen, wo man aufpassen muss. Ja, bis hin zu den Dingen, die meine amerikanischen Freunde gerne mit mir angehen würden. Also ich bin befreit von Altlasten und schaue optimistisch in die Zukunft.
Sie haben auch eine neue Liebe gefunden. Darf ich fragen, wie Sie die kennengelernt haben? Ich meine, im Gefängnis kann man ja kaum jemand kennenlernen, oder?
Nein, das war vor der Zeit des Gefängnisses. Das ist ja auch meine Selbstkritik. Ich bin nicht ausreichend offen und klar damit umgegangen. Ja, die Dame habe ich kennengelernt auf einer, man glaubt es kaum, Weihnachtsfeier, auf der ich einen Vortrag gehalten habe.
Okay.
Und bei dem ehemaligen Bild-Chefredakteur Hans-Hermann Tietje. Meine Frau ist nicht gerne zu solchen Veranstaltungen gegangen. Und dann war halt diese junge Dame meine Tischdame. Ja, und bestach mich durch ihre Intelligenz, durch ihr Aussehen und auch durch die Tatsache, dass sie jüdischen Glaubens ist. Also all das hat dazu geführt, dass ich bis über beide Ohren sofort verliebt war.
Und das hilft Ihnen jetzt auch bei dem Neuanfang? Sind Sie deshalb auch nach Hamburg gezogen von Bielefeld?
Korrekt. Und diese neue Beziehung hat neben meiner Familie, also neben meiner Frau und meinen Kindern, mit aller Loyalität, mit aller Treue zu mir gestanden und auch die ganze Haftzeit mitgetragen und auch mit fürchterlichen Situationen. Sie konnte mich ja während der Untersuchungshaft nicht besuchen. Also 5, 6 Monate ohne Kontakt. Also die Beziehung hat das alles überstanden und überdauert. Und von daher in Hamburg ein neuer Anfang in jeder Hinsicht. Mit jemandem, der sehr viel Sonne in meinem Leben gibt.
Sie haben damals Privatinsolvenz angemeldet. Das bedeutet ja, dass man 6 Jahre lang über nur ein ganz geringes Einkommen verfügt. Alles andere wird gepfändet, also vermutlich auch die Einnahmen dieses Buches jetzt.
Die Einnahmen des Buches sind sowieso abgetreten an eine Gruppe Investoren, die mir früher mal Geld gegeben haben. Die verständigen sich jetzt mit dem Insolvenzverwalter. Egal, was da rauskommt, die Einnahmen des Buches sind weg. Also die sind nicht da.
Wie viele Schulden haben Sie? Darf ich das fragen?
Das dürfen Sie fragen, aber die Fragen müssen dem Insolvenzverwalter stellen.
Das wissen Sie selber nicht.
Ich habe da keinen Überblick. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ja.
Gut, aber wenn diese Insolvenzzeit, wenn die private Insolvenz rum ist, dürfen Sie wieder durchstarten. Da haben Sie bestimmt schon Pläne, oder?
Ja, die habe ich jetzt auch. Also ich habe ja Pensionseinnahmen aus meinen Vorstandstätigkeiten, aus meiner beruflichen Tätigkeit. Die sind ausreichend. Die werden heute bis zum pfändungsfreien Betrag gepfändet. Ja, aber irgendwann sind sie ja mal wieder frei. Und das andere ist das Durchstarten. Das ist in den Feldern, die ich Ihnen eben geschildert habe. Heute starte ich schon als Autor durch. Ja, auch wenn ich von dem neuen Buch auch wieder nichts sehe, aber es macht mir wahnsinnig Freude.
Dann verraten Sie uns wenigstens, worum es geht in dem neuen Buch.
Kann ich leider nicht.
Ich taste mich ran und Sie ziehen mir dann den Stecker raus irgendwann. Ja? Also ist es Belletristik oder ist es ein Sachbuch?
Es ist Belletristik.
Sie versuchen sich an einem Roman.
Korrekt.
Geht es in Richtung Krimi oder was können Sie noch sagen?
Krimi ist nicht so ganz verkehrt.
Ein Krimi. Spielt er in Deutschland?
Er spielt in...
In New York.
In Deutschland.
Und es geht um einen erfolgreichen Manager, der zwischen den Kontinenten hin und her reist.
Nein, es geht um einen Protagonisten, der in Deutschland sein Unwesen treibt.
Das sind nicht Sie.
Nein.
Thomas Mittelhoff, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk.
Sehr gerne,
ich hatte das
hat
Gefühl,
viel Freude
dass Sie,
gemacht.
Dankeschön, ich hatte das Gefühl, dass Sie offen waren im Gespräch.
Vielen Dank.
Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Kleinigkeit auswendig aufsagt.
Ich würde aufsagen, das, was ich meinem Buch als eröffnendes Zitat vorangestellt habe, das ist Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobet sei der Name des Herrn.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Herzlichen Dank, Herr Bernd.
HR1. Genau meins.